Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der wie ich gerade die ganze Zeit wie am Tropf am Insta-Feed des HSV hängt und hofft, dass endlich dieses blaue Auswärtstrikot jetzt endlich mal gezeigt wird, nach dem kleinen Anheizer, den sie uns geschickt haben. Und damit, moin Ben.
Moin Tim, ich grüße dich. Am Wochenende werden wir es wissen, spätestens am Wochenende. Wir nehmen jetzt am Donnerstagabend auf. Der HSV hat schon so ein bisschen das neue Trikot angeteasert und wir sind natürlich gespannt.
Ja, vor allem auch die Farbe. Die können wir ja vielleicht schon mal reden. Die grundlegende Farbe, die es haben wird, die ist schon schön, oder?
Auf jeden Fall. Soll ja eine Hommage sein an das Trikot von der Saison 78-79. Einige Medien haben schon ein Bild von Horst Rubisch rausgesucht, wie er das trägt. So genau das Blau, das ich auch eigentlich ganz nett finde, erinnert tatsächlich so ein bisschen auch an das Königsblau von Schalke, muss man auch dazu sagen. Aber so gerade dieser etwas hellere Ton hatte der HSV schon länger nicht mehr.
Ja, und ich sag's mal so, ein blaues HSV-Trikot, ich habe ein dunkelblaues, navyblaues, aber ein richtig schönes blaues HSV-Trikot habe ich noch nicht. Das heißt, ich sag's wie es ist das toll, kleines Spotlight, wird's eingetütet am Samstag, wenn wir beim Volksparkfest sind.
Das Sondertrikot vom Supporters Club, das hatte ja auch damals diese Farbe, auch mit diesen weißen Nadelstreifen. Ich glaube, in die Richtung wird das gehen.
Ja, das wär toll. Ihr wisst wahrscheinlich schon viel mehr, wenn ihr diese Folge hört. Wir wissen es noch nicht. Wir nehmen Donnerstagabend auf, 20 Uhr, es ist noch nicht veröffentlicht. Wir sprechen beim nächsten Mal ausführlicher drüber, wenn wir es dann auch live im Stadion gesehen haben. Live im Stadion, gute Überleitung, würde ich sagen, denn der FC Everton ist zu Gast. Und interessanterweise ist das History in the Making, die wir alle, die im Volkspark sein werden, da erleben werden. Denn der FC Everton ist das erste Mal in der Situation, dass er mit dem HSV zusammenspielt, dass er im Volksparkstadion spielt. Aber auch generell ist es das erste Duell der beiden Clubs gegeneinander. Es ist ein Club aus England, für die, die es nicht wissen, genauer gesagt aus Liverpool. Und ist damit, Liverpool sagt wahrscheinlich eher vielen was, der große Stadtrivale vom FC Liverpool. Und witzigerweise, es gibt viele Parallelen zum HSV, auf die ich jetzt mal so langsam komme. Eine der Parallelen ist, die Ziffern vom Gründungsdatum sind die gleichen, nur hinten in anderer Reihenfolge. Denn der HSV ist ja 1887 gegründet worden, Everton 1878. Vereinsfarben vom FC Everton sind blau und weiß und sie haben auch einen Spitznamen, genauso wie Hamburg einen Spitznamen hat mit den Rothosen. Der ist aber ein bisschen, man kann im wahrsten Sinne des Wortes sagen, süßer, der Spitzname, denn sie heißen die Toffees, nach der Süßigkeit benannt. Spielen im Hill Dickinson Stadium, sind gegründet worden von einer Kirchengemeinde. Das ist vielleicht auch ein kleiner Fun Fact. Deswegen haben sie auch einen Kirchturm im Wappen. Guckt es euch gerne an, wenn ihr dieses Wappen nicht kennt. Die größte Parallele, wenn man es so sagen möchte, es ist ein Traditionsclub aus einer als weltoffen beschriebenen Hafenarbeiterstadt im Norden des jeweiligen Landes. Ich würde sagen, da klingelt was, Ben, oder?
Ja, das mit der Arbeiterstadt, das passt nicht zu Hamburg, aber ansonsten schon.
Ja, gut. Hamburg hat aber auch Arbeiterbereiche, ne? Das muss man auch sagen. Ja. Also, da war auch viel Arbeit. So, nächste parallele Band, die ich für uns habe. Neben Manchester United, Arsenal, Chelsea und Tottenham und Lokalrivale FC Liverpool ist Everton sozusagen der sechste Dino der Premier League. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil Premier League gibt es ja erst seit 34 Saisons, aber das ist schon eine ganze Weile. Davor war ja die Championship die erste Saison. Da sind sie viermal draus abgestiegen, haben insgesamt viermal zweitklassig gespielt. Das heißt, sie sind nicht ein Dino, wie der HSV ein Dino war. Aber in der reinen Premier League, die es seit 34 Jahren gibt, ist Everton mit diesen anderen Clubs, die ja alles Top-Clubs sind, das muss man auch sagen, noch nie abgestiegen. Dabei ist Everton gar nicht so ein Top-Club mehr. Sie waren es mal, und zwar am Anfang des letzten Jahrhunderts. Sie sind neunmal Meister geworden. Zuletzt, auch das Jahr passt zum HSV, 1987 sind sie das letzte Mal Meister geworden, wo wir unseren letzten Titel geholt haben. Sie haben fünfmal den FA Cup geholt, einmal den Europapokal der Pokalsieger 1985. Aber es liegt ähnlich wie der HSV trotzdem alles weit zurück. Der letzte Titel, es war ein FA Cup Sieg 1995. Also das ist auch eine ganze Ecke. Man kann sagen, die aktuelle Mannschaft ist ein unteres Mittelfeldteam in der Premier League. Letztes Jahr 13. Aber ich glaube, man macht sich nichts vor, wenn man sagt, die gehen da trotzdem als Favorit in das Testspielduell mit dem HSV. Denn wir sprechen hier mal eben von einem bummeligen Kaderwert von 450 Millionen Euro. Das ist mal eben so mehr als doppelt so viel als der HSV. Ich habe mal drei Namen mitgebracht noch kurz, auf die wir uns alle freuen können, also sowohl vom Fernseher als auch die, die vor Ort sind. Das ist einmal Jordan Pickford, den kennen viele jetzt mittlerweile. Der ist seit 2018 der Nationaltorhüter der Engländer. Ist auch manchmal so ein bisschen als Bad Boy verschrien. Ich finde auch spannend bei dem, müsst ihr mal drauf achten, vielleicht könnt ihr da am Samstag drauf achten. Der redet unfassbar viel mit sich selber während des Spiels und hat mal in einem Interview verraten, dass er das macht, weil er natürlich mit niemandem reden kann auf dem Platz in dem Moment, um sich Selbstbewusstsein zu holen. Dann ein Name, der vielleicht noch im deutschen Fußballgebrauch auf Dauer interessanter wird, und das ist Merlin Röhl, zentraler Mittelfeldspieler, Zweiter geworden vor 2 Jahren mit der U21 bei der Europameisterschaft und Deutscher. Kommt aus der Freiburger Talentschmiede, war letztes Jahr in Everton ausgeliehen, jetzt haben sie die Kaufoption gezogen im Sommer und er ist jetzt fest beim Everton. Und der dritte Name, einfach weil ich so krass finde, dass die einen Spieler mit dem derartigen Marktwert haben, weil ich glaube, das werden wir beim HSV, das hatten wir mit Luka Vucevic, aber ich glaube, so schnell werden wir das nicht mehr sehen, einen Spieler in der Marktwertkategorie, das ist Ilmaan Ndjaye, Stürmer, senegalesischer Nationalspieler, auch bei der WM dabei gewesen, einfach 55 Millionen Marktwert. Da kann man ja mal, wenn man lustig ist, sich vor Transfermarkt setzen und ausrechnen, welche HSV-Spieler man alles für 55 Millionen zusammenkriegen würde. Ich glaube, da kommt man auf ein paar, die man im Tausch gegen den Dai kriegen wird. So, Bent, um dich doch mal ganz kurz in das Segment hier einzubinden, eine Mini-Frage. Wie geht's aus am Samstag?
Ist ja mal schwer zu tippen, auch diese Testspiele, wenn nachher viel gewechselt, da passieren auch manchmal so ein paar wildere Dinge. Mhm. Ich sag mal 2-2.
Ich sag, wir gewinnen das hinten raus 3-2, weil dann halt Everton auch wechselt und wer weiß, wie oft ein Dai und ein Pickford wirklich spielen werden oder wie viele Minuten, die kommen ja auch aus der WM, Pickford auch aus einer sehr langen WM, also er wird auf jeden Fall im Kader sein, aber ob er spielen wird, ist die andere Frage. Andere Sache, die ich mich gerade noch so in den Kopf kommt, oft Skript die Frage, glaubst du, dass englische Fans dabei sein werden?
Ich glaube nicht, nee. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland vielleicht auch so ein paar Sympathisanten des FC Everton gibt. Ich kenne jetzt persönlich keinen, aber ich könnte es mir vorstellen, du hast ja auch gerade schön nochmal ausgebreitet, welche Tradition der Verein hat. Und ja, vielleicht kommen auch so ein paar Leute, die den Club mal sehen wollen, ne? Hatten wir ja hier auch schon besprochen, die Chance gibt sich vielleicht nicht mehr so oft und aber ich glaube nicht, dass da groß Fans der Toffees mitreisen werden. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube auch nicht, dass die jetzt einen Gästeblock voll machen. Aber ich glaube schon, ein paar werden da sein. Also ich glaube, es gibt ja auch bei diesen Fans so diese sehr reisemütigen Fans, die das viel stimmt, reisen. Ja. Und ich glaube, es gibt Schlechteres für den Engländer, als wenn du ihm sagst, du kannst nach Hamburg im Sommer und kannst danach auf die Reeperbahn. Ich glaube, dass das schon einen Pull hat für manche. Wenn am Ende so 100 da sind, wäre das realistisch, würde ich sagen.
Ich vermute, dass sie auch in Deutschland bleiben werden. Also sie spielen ja am Samstag drauf auch noch gegen den VfB Stuttgart.
Stimmt,
und
ja.
Und vielleicht verbindet das dann auch jemand. Kann ja auch
sein. Ja, absolut. So, Verbindung ist vielleicht auch eine schöne Überleitung. Wir haben ja heute richtig viele schöne Überleitungen, denn das Mittelfeld, gerade das zentrale Mittelfeld, verbindet ja auch Abwehr mit dem Angriff. Und wir kommen jetzt zu den zentral-defensiven, zentral-offensiven und einfach zentralen Spielern. Kurzer Disclaimer am Anfang. Wir haben uns entschieden, Albert Grönbeck als Flügelspieler zu sehen. Im gemeinsamen Gespräch. Deswegen wird der heute nicht kommen, sondern in der Folge mit den Stürmern und den Flügelspielern. Wer ihn jetzt einfach heute vermisst. Und damit übergebe ich den Ball an Bent.
Grönbeck wird nicht dabei sein. Wenn ihr das ganz anders seht, wenn ihr sagt, der muss doch in diese Spielergruppe, dann schickt uns mal eure Erklärung, würde uns interessieren. Wir werden das irgendwann nochmal aufgreifen, in welchem System wir den HSV erwarten oder auch nicht. Da wollen wir die Saison aber auch ein bisschen ins Land gehen lassen. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf die Spieler, die wir jetzt auch in den Testspielen schon auf den ZM- bzw. DM-Positionen gesehen haben. Und das ist eine Position, auf der es sich zuletzt ein bisschen mehr getummelt hat beim HSV, als wir das auch vielleicht erwartet hätten. Wir sprechen gleich über Neuzugänge, aber zuerst über einen der Neuzugänge der vergangenen Saison. Wirtschaftlich gesehen vielleicht der Neuzugang des HSV in der jüngeren Vereinshistorie, Albert Sambilokonga, 26 Jahre alt, seit der Saison 25, 26 beim HSV. war. So, und ich fange mal an. Wäre im Idealfall gesetzter Stammspieler im Sechser- bzw. Achterraum. Er hat eine gewisse Verletzungshistorie und wird beim HSV deswegen, ich sag mal, so im Sinne einer angemessenen Belastungssteuerung, wie das ja heutzutage heißt, auch seine Pausen bekommen. Deswegen habe ich hier stehen, vom Können her muss er immer ran. Aber wenn er 85% der Einsatzminuten macht, dann ist das eine gute Quote, für die auch eigentlich alle Fans dankbar sein sollten, denn er ist einfach so ein guter Fußballer, vielleicht der Beste, den der HSV jetzt nach dem Weggang von Fabio Vieira in seinen Reihen hat. Wie siehst du es?
Ja, wunderbar beschrieben. Ich finde, das ist der Mann, der so eine Ruhe am Ball hat, den verteilt, so eine Spielintelligenz hat. Für 300.000, ich muss es nochmal sagen, für 300.000, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Arsenal jetzt so sich so ziert bei Vieira, weil wir sie da so über den Tisch gezogen haben. Aber das ist so ein wichtiger Part in dieser Doppel-6, Doppel-8. Ist er der Achter, der mehr nach vorne geht, hat eine gute Übersicht. Er kann auch abschlussstark sein, hat echt auch ein paar Tore geschossen. Auch für mich gesetzter Startelf-Spieler, das größte Manko bei ihm ist, er wird halt nicht 34 Saisonspiele machen. So, also er wird halt seine 5, 6, 8 Spiele verpassen. Ich glaube, da müssen wir uns auch dieses Jahr wieder drauf einstellen. Wir kommen ja später auch noch dazu, der HSV hat ja auch das erkannt und deswegen diesmal was gemacht. Aber die, keine Ahnung, lass es 28 Spiele am Ende sein, die er macht, da hilft er dem HSV immens mit seiner Art am Ball, wie er spielt. Und es scheint auch ein guter Mensch zu sein, immer am Lachen auf den Fotos, immer auch auf den Videos gut drauf. Ich glaube, guter Typ für die Kabine, echt auch ein Anführer, genau wie wahrscheinlich der andere Part der Doppel-6, zu dem wir wahrscheinlich gleich kommen. Und Zambi Lokonga führt keinen Weg dran vorbei für mich.
Dann machen wir doch gleich weiter mit Zambis Partner in Crime, passt, glaube ich, ganz gut.
Ja,
Nikola Remberg, auch 26, auch seit der Saison 25, 26 beim HSV Kampf von Holstein Kiel, für eine, ich sag mal, dann auch gut ausgehandelte, schmale Ablösesumme von rund 2 Millionen Euro. Er ist jetzt 9 Millionen wert. Und ich glaube, auch hier können wir es kurz machen. Beim HSV galt in der letzten Saison no Rambo, no Party. Er hat in den vergangenen Saison nur zweimal gefehlt, und zwar aufgrund von Sperren. Ansonsten war er immer über die 90 Minuten auf dem Platz und hat in einer Vielzahl der Spielen zu den besten Hamburgern gehört. Ergänzt den spielerisch starken Sami Lokonga durch eine kompromisslose Defensivarbeit. Wobei man ihn, finde ich, nicht nur auf diese Rolle als Zerstörer reduzieren sollte, denn Rambo hat, wie ich finde, auch in der vergangenen Saison immer wieder sehr progressive Elemente in seinem Spiel gehabt. Er ist in meinen Augen in der Form aus der Vorsaison absolut unverzichtbar.
Ja, einfach um das zu unterstreichen, guckt euch das 4-0 von Rayan Philipp gegen Mainz 05 an. Oder auch das Tor von Fabio Baldé gegen Freiburg. Den Pass jeweils spielt Nikolai Remberg. Und das ist ein Pass, durchgesteckt übers ganze Feld, Spieler läuft durch, Tor. Also um das zu unterstreichen, das ist nicht nur ein Raubein, aber diese raubeinige Art ist, finde ich, seine größte Stärke. Ich finde, das darf man so sagen, das hast du ja auch so gesagt. Der Spitzname Rambo ist einfach voll Programm, ist ein sehr harter, aber eigentlich auch sehr häufig sehr fairer, das muss man auch dazu sagen. Zweikämpfer, bringt so eine gesunde Härte ins HSV-Spiel, die, finde ich, gerade auch so in den Zweitliga-Jahren oft gefehlt hat, die du jetzt in der Bundesliga aber brauchst, hat eine unfassbare Mentalität, ist ein, genau wie Lokonga, ich hatte es gesagt, ein unfassbarer Leader in der Kabine. Man hört da jetzt auch, dass er sich Luis Lemke schnappt. Der Typ ist nach außen hin so sympathisch und strukturiert und passt sich da gut dem HSV an, lebt diesen Verein richtig. Ja, und ich sag ehrlich, ich stelle jetzt hier einfach mal frech die Frage, wenn er von 57 Spielern auf seiner Liste spricht, war Natio Jürgen, ne?
So. Ich meine, er war ja vor der letzten Saison wahrscheinlich vor allem in der HSV-Bubble, also jetzt vor der WM meine ich, wollten ihn ja viele da auch schon sehen, und ich finde es so gerechtfertigt. Und gerade wenn was Neues entstehen soll, warum nicht? Das ist ein Spieler, der jetzt auch, weiß ich nicht, auch so ein Self-Made-Man, der diesen Weg von Preußen Münster aus der Regionalliga über Holstein Kiel jetzt auch wirklich in die obere Hälfte der defensiven Mittelfeldspieler in der Bundesliga gegangen ist und der es verdient hätte, da auch mal sich zumindest ausprobieren zu dürfen. Das sehe ich ganz genauso.
Ja, und ohne das Böse zu meinen, dem Spieler gegenüber, wir brauchen halt auch mal wen, wenn wir irgendwann wieder erfolgreich sind, der im Mittelfeld halt auch mal einen Michael Ulisse umtritt. Auf nette Weise, aber umtritt, weil das haben wir gar nicht mehr. Und wir sind zu lieb zu diesen Mannschaften, die uns, das hat man am Paraguay-Spiel gesehen, die uns körperlich angehen. Und da, glaube ich, wäre ein Rambo, der dann auch mal zurückschubst, der dann auch mal zurücktritt oder auch mal einen an der Seitenlinie schön filetiert. Ich glaube, das würde der deutschen Nationalmannschaft sehr gut tun. Das hatten wir ja auch immer. Aber jetzt haben wir es gerade nicht, also warum? Aber gut, wir schweifen ab. Machen wir weiter mit dem Kadercheck.
Vielleicht noch einmal zum Thema Fairness. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Keine einzige rote, keine einzige gelb-rote Karte in der Bundesliga für Nicolai Remberg. Also du hattest es gesagt, immer sozusagen fair an der Grenze des gerade noch Erlaubten.
Ja.
Wir gehen weiter, würde ich sagen. Martin Adelin ist der Nächste auf der Liste. 22 Jahre alt, Sommerneuzugang aus der zweiten französischen Liga. Wir hatten das hier auch besprochen. Und ja, wir haben von ihm jetzt noch nicht viel gesehen. Er hat in den beiden Testspielen gegen Wien und gegen Heidenheim hat er gespielt, aber wie alle Spieler auch nur eine begrenzte Minutenanzahl bekommen. Und deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, seine Rolle jetzt so hundertprozentig einzuschätzen. Wenn man jetzt mal auf die Spielerprofile guckt, dann ist er für mich schon zusammen mit Emmanuel Farai der einzige nominelle Zehner im Kader und wäre, glaube ich, was die Rollenverteilung angeht, momentan auch vor Farai gesetzt. Man hat gesehen, dass er aber auch so ein gewisses kämpferisches Element in seinem Spiel hat, dass er nicht nur sich sozusagen auf die technischen offensiven Parts sozusagen fokussiert, sondern das auch mit zurückarbeitet. Er hat gegen Heidenheim zum Beispiel einen wichtigen Eckball auch geklärt. Er scheint eine gewisse Kopfballstärke auch zu haben, die ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig bei ihm gesehen habe. Und ich glaube, er hat sich auch relativ gut akklimatisiert. Also wir wissen ja nicht, ob auf dieser Position noch was passiert. Der Name Fabio Vieira geistert nach wie vor durch die Gazetten. Momentan sieht es wieder eher so aus, als würde er vielleicht auch nicht kommen. Und ich glaube, wenn das nicht passiert, ist Martin Adelin für diese Zehnerposition, oder man spricht da von Räumen, also sozusagen für diesen eher offensiv ausgerichteten Mittelfeldpart, der sozusagen auch den rechten Halbraum abdeckt, wäre er für mich der gesetztere Spieler vor Emmanuel Farai, über den wir ja gleich auch noch sprechen. Wie hast du ihn eingeordnet?
Ich finde, er ist grundsätzlich ein spannendes Talent, der viele gute Ansätze mitbringt. Du hast die jetzt schon einmal wunderbar aufgedröselt, deswegen würde ich es jetzt dabei belassen. Die Frage ist halt, die über allem steht, wie sieht das 90 Minuten gegen Bundesliga-Niveau aus? Das genau. Ist halt die Frage, die beantwortet werden muss. Und das können wir beide jetzt Stand heute nicht machen. Dass er die Fähigkeiten grundsätzlich hat, um irgendwann mal ein guter Bundesligaspieler zu sein. Ich finde, das hast du schon gesehen in den zwei Spielen. Aber da ist auch noch sehr viel Rohes. Ich glaube, ohne Neuzugang wird er sehr viel, also wenn jetzt ein Vieira nicht kommt, reden wir einfach Butter bei die Fische. Wenn Fabio Vieira kommt, spielt er nicht. Also spielt er zumindest nicht Startelf. Dann ist er aber trotzdem, finde ich, eine sehr gute Option von der Bank. Oder wenn Vieira auch mal ausfallen sollte. Aber ich hätte jetzt, Stand heute, auch keine Bauchschmerzen, es zumindest mit ihm zu versuchen. Ich würde halt sagen, die Kaderstelle wäre ein bisschen dünn, wenn man, falls Vieira nicht klappt, nicht noch einen erfahrenen Zehner holt. Nur mit Adelin, das würde ich ihm nicht wünschen. Und würde sehe Adelin halt eher in einer Herausfordererrolle als in einer Startelf-Rolle. Ich wäre jetzt aber auch nicht komplett in der Panik, wenn der spielen muss.
Okay, da gehen wir ein bisschen auseinander, glaube ich. Also ich glaube, ich würde ihm, wenn Vieira nicht kommen sollte, diesen Startelf-Part schon.
Okay, spannend, bauen. Ja.
Aber okay. Ja, das wird man sehen. Ich glaube, dass auch bei ihm wahrscheinlich so ein bisschen, darüber hatten wir auch gesprochen, wie reagiert man so auf Kulissen, ne? Der hat bisher in der zweiten Liga in Frankreich gespielt. Klar, ja. Die haben da auch große, der ist auch in den Talentespielen von den richtig großen Vereinen ausgebildet worden, wird sicherlich da auch einen Eindruck bekommen haben. Aber stehe im Volkspark erstmal um 18.30 Uhr unter Flutlicht da auf dem Rasen, wenn da richtig die Hütte brennt. Das ist sicherlich nochmal was ganz anderes. Und da musst du sozusagen im Kopf ja auch erstmal klarkommen, bevor die Beine dann vielleicht auch mal irgendwann tun, was sie tun sollen.
Ja, bestes Beispiel ist ja ein Rentschler Königsdörfer, ne? Der immer eigentlich technisch ein super Talent war oder super Qualitäten hatte, aber dem ich immer das angemerkt habe, fand ich, dass der ganz oft Spiele hatte, wo der sich, Lennart Kahle hat mal so schön gesagt, ich scheiß mir nix, Königsdörfer hat sich was geschissen. Und zwar ganz oft, und das hast du gemerkt. Und jetzt ist die Frage, was wir halt kriegen, ne? Kriegen wir einen abgezockten jungen Spieler, der einfach Bock auf Fußball hat, oder scheißt der sich was? Das werden wir sehen. Wahrheit, es ist mein Lieblingssatz in dieser Sommerpause, aber es ist einfach so, Wahrheit liegt auf dem Platz.
Genau, dasselbe gilt für Bilal Nadir, auch 22 Jahre alt, auch Sommerneuzugang, praktisch aus Frankreich, kam jetzt nicht direkt von Olympique Marseille, war eine kurze Zeit vereinslos, aber ist sozusagen auch im französischen Fußball groß geworden, wenn man das mit 22 schon so sagen kann. Er ist defensiver orientiert, so haben wir es zumindest hier auch besprochen, als Adelin, ist ein Spieler, der eher den Achterraum bearbeitet, und von ihm haben wir sogar noch weniger gesehen als von Adelin, deswegen ist es jetzt, was seine Zeit beim HSV angeht, für uns praktisch unmöglich, das korrekt einzuordnen. Ich sehe ihn in der Herausfordererrolle für Sambi Lokonga.
Ja, kann ich kurz und schmerzlos unterschreiben. Er ist ein unbeschriebenes Blatt. Er soll Lokonga backuppen und supporten, aber auch, wie du gesagt hast, herausfordern. Die Rolle finde ich erstmal gut für ihn. Wahrheit, ich wiederhole mich, Wahrheit liegt auf dem Platz. Sehen wir dann, wie gut er dann wirklich ist.
Und auch der dritte ist neu, Kofi Amoako. 21 Jahre alt, kam als erster Neuzugang im Sommer von Dynamo Dresden. Und ja, ich glaube, auch hier können wir es relativ kurz machen. Er wird der Backupper für Nikolai Remberg sein. Wobei ich bei ihm sagen muss, er hat im deutschen Fußball schon ein bisschen mehr Erfahrung als die anderen beiden Herren, die beiden Franzosen. Und ich glaube auch, dass ihm dadurch, dass er ja auch Deutscher ist, die Akklimatisierung wahrscheinlich deutlich leichter fallen wird als den anderen beiden. Und ja, es wird, glaube ich, eine Frage dessen sein, ob Remberg an seine guten Leistungen anknüpfen kann. Dann wird es für Amoako sicherlich dann auch über so gewisse Ergänzungsrollen nicht hinausgehen, glaube ich. Wenn, was ich nicht hoffe, Remberg vielleicht dann auch eine längere Zeit mal fehlen sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass Polzin ihn dann sozusagen auch ins kalte Wasser schmeißt. Und ich hätte vielleicht nicht so ein schlechtes Gefühl dabei. Aber das wird sich dann auch, das wird sich zeigen. Ne? Letztendlich bleibe ich ja dabei, Herausforderer für Remberg, sozusagen der Mann hinter ihm.
Ja, bin ich voll bei dir. Er ist talentiert. Ich glaube, er wird trotzdem, genau wie die anderen beiden, einen Moment der Adaption brauchen, weil zweite Liga auf erste Liga ist trotzdem ja auch ein Sprung. Aber letztendlich, er ist so eine Art Schüler von Remberg, junger Herausforderer. Das wird ihm, denke ich, gut tun. Er hat ein ähnliches Profil, falls Remberg dann doch mal eine Sperre hat, weil das war ja das Problem bei Remberg. Wenn er dann doch mal gelb gesperrt war, dann haben wir einfach dieses Profil nicht mehr im Kader gehabt. Ab dem Moment, wo Jonas Meffert weg war. Und das hast du dann doch gemerkt. Ich glaube, dass er eher dann in der Lage ist, als dass Meffert in der Hinrunde, die ein, zwei Spiele war, einen Remberg dann zumindest halbwegs zu ersetzen, weil 1:1 ersetzen, sind wir uns ja auch einig, kannst du das nicht in diesem HSV-Kader. Aber halt so, dass es nicht zu sehr ins Gewicht fällt vielleicht. Als Backup total solide, gute Wahl. Der wird sich entwickeln, der wird vielleicht die nächsten Jahre noch einen Schritt machen. Ich finde, genau wie die anderen beiden, gebt dem Jungen Zeit, lass ihn sich als Herausforderer entwickeln. Ich finde, gerade auf den drei Herausforderer-Spots, wenn man so sagen will, sind wir unfassbar gut aufgestellt. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit.
Gut, dann kommen wir zum letzten Spieler schon, den wir hier auf der Liste haben. Und das ist Emanuel Ferrei, über den wir gerade auch schon kurz gesprochen haben. 25 Jahre alt, gehört dem HSV nominell seit dem Sommer 2023 an, war jetzt aber in der letzten Saison für die Rückrunde, war das glaube ich nur, an die SV Elversberg verliehen, ist jetzt quasi nach Laie wieder zurückgekommen und hat auch in den Testspielen schon gespielt. Ich finde es super schwierig, seinen weiteren Werdegang jetzt so zu prognostizieren. Wir haben hier im Podcast auch schon häufiger darüber gesprochen, dass wir ihm diesen Durchbruch beim HSV grundsätzlich auch wirklich wünschen würden oder gewünscht hätten. Nun muss man sagen, dieser Spieler ist ja jetzt bei dem Trainerteam schon mehr als einmal durchgefallen. Und ich weiß nicht, was der tun müsste, um sich da auch wieder in eine andere Position zu spielen. Wir haben das bei Bakariata gesehen. Der war im Grunde auch schon einmal weg vom Fenster. Und Polzina, finde ich, dadurch auch so eine gewisse Durchlässigkeit demonstriert, dass er gesagt hat, okay, du spielst jetzt vielleicht gerade überhaupt gar keine Rolle. Und kein Mensch würde denken, dass du innerhalb von den nächsten 3 Monaten zum Bundesligaspieler wirst. Aber bei Bakker war das ja so. Ich weiß nicht, ob Ferrei das in sich hat oder ob Ferrei sozusagen einen ähnlichen Weg hinter sich bringen kann. Deswegen, ich will jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, dass, dass es mit ihm und dem HSV nichts mehr wird. Ich würde aber eigentlich erwarten, dass es auf eine Trennung hinausläuft im noch offenen Sommertransferfenster, wie auch immer das dann aussehen wird, ob es nochmal eine Leihe ist oder ob es dann ein Verkauf ist, weil einfach jetzt auch durch die Transfers signalisiert wurde, okay, wir wollen auf dieser Position eigentlich mit anderen Spielern planen. Und das ist im Grunde das, was ich dazu jetzt so ja, vermuten würde, sagen wir es mal so. Wie siehst du es?
Ja, auch hier sind wir uns sehr einig. Also ich habe hier stehen, er ist kein Schlechter, aber er ist beim HSV bisher auch definitiv kein Guter. Ich glaube, das kann man so sagen. Er ist halt wirklich ein uneingelöstes Versprechen aus seinem Stint bei Braunschweig. Und er ist eigentlich auch kein Achter, aber jeder Trainer schiebt ihn immer wieder auf diese Achterposition. Auch gegen Rapid hat er ja auf dieser 8 gespielt, also so ein bisschen die Sambi Lokonga-Position. Da sehe ich ihn einfach nicht. Das ist für mich ein Zehner. Und eigentlich ist es auch ein alleiniger Zehner, das muss man auch sagen. Also es ist jemand, der die komplette Breite des Spiels für sich braucht, um sein Spiel zu machen, um der zu sein, der kreativ ist. Das gibt's beim HSV einfach nicht, dieses Profil. Deswegen, Ich sehe auch Möglichkeiten, wenn der sich reinhängt, das annimmt, dass es Wege gibt, dass der sich nochmal in die Mannschaft spielt, vielleicht dann auch eher in so einer Ergänzungsfeuerwehrmann-Rolle, wenn mal einer sich verletzt. Aber ich habe hier eigentlich stehen, eigentlich muss man sich trennen, weil es ist, es, ich glaube, da kommt, es wurde jetzt schon sehr oft versucht und es ist nichts mehr passiert. Und ich glaube auch für Feray ist es, wäre es ganz gut, wenn er woanders anfängt. Und ich halte auch, dass man sich vielleicht, ich weiß nicht, Elversberg hat ja jetzt viele Junge geholt, auch auf offensiven Positionen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man sich da vielleicht nochmal einigt hat für eine geringere Ablösesumme, als ursprünglich mal im Raum stand. Ich sehe Feray nicht nächstes Jahr eigentlich im HSV-Dress. Das habe ich über Bakayata oder wie sagen wir beide über Jatta vor der letzten Saison auch gesagt. Natürlich sind wir bereit, uns überraschen zu lassen. Aber Stand heute, 30.07., gehe ich davon aus, dass der binnen des nächsten Monats verkauft wird.
Dann sind wir uns da einig. Und er hat ja noch die Nummer 10. Du hast es angesprochen. Die nominelle Nummer 10 des HSV.
Ja, ja.
Gut, dann vielleicht ein kleines Resümee. Ich muss sagen, ich finde, dass der HSV auf der Position gut aufgestellt ist. Und gerade mit Sami Lokonga auch Rembeck auch ein richtig gutes Duo hat, das eingespielt ist und das sich sozusagen auch in der Bundesliga schon bewährt hat. Wir haben gute Herausforderer bzw. Backupper auf den Positionen von Sami Lokonga und Rembeck. Was so ein bisschen fehlt, ist dieser verkappte Zehner, der jetzt noch nicht im Team ist. Und du hattest es gesagt, Adelin, das sozusagen allein aufzudrücken, ist vielleicht ein bisschen riskant. Und deswegen würde ich auch sagen, wir haben jetzt über Vieira schon so oft gesprochen. Es ist kein Geheimnis, dass wir beide es sehr befürworten würden, wenn er wieder zum Haus zurückkommt, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Wenn er es nicht wird, sehe ich es genauso wie du, sollte man gucken, dass man da eventuell noch einen weiteren Spieler verpflichtet. Denn diese doch recht hohe Summe, die man für ihn dann ja nicht aufwenden würde, müsste man wahrscheinlich gar nicht vollständig reinvestieren, um einen auch fähigen Bundesligaspieler oder bundesligafähigen Spieler für diese Position zu bekommen. Ansonsten würde ich sagen, habe ich mit der Position oder dieser Spielergruppe nicht so die Bauchschmerzen.
Nee, also ich würde sagen, wir haben hier gerade, was so diese Doppel-6, Doppel-8 betrifft, sehr viel Qualität in der Spitze und jetzt auch in der Breite. Also das ist wirklich das, was ich letzte Saison kritisiert habe, dass wir uns oft die Qualität in der Breite dann fehlt. Hier haben wir das total mit, also als Backups, Amoako, ich sehe ihn halt eher als Backup, weil ich halt hoffe, dass Vieira noch kommt, deswegen nenne ich ihn jetzt einfach Adelin. Und Nadir, das ist eine Luxussituation, die viele Bundesligisten gerne hätten, ehrlicherweise. Dafür haben wir Manko auf anderen Positionen. Wir haben ja heute bewusst die Zehner und die Mittelfeldspieler vorgezogen, weil wir auf den Außenverteidigern einfach Blokey über drei Leute sprechen hätten können. Und einer davon ist ein 16-Jähriger. So, deswegen, der HSV hat jetzt nicht überall diese Qualität, aber hier hat er sie. Und das Einzige, was fehlt, also beziehungsweise noch kurz, ich finde auch diese Paarung aus einem Profi im besten Fußballeralter, hast du mit Sambi, das hast du mit Rembeck, das hättest du dann vielleicht mit Vieira. Und jeweils einem sehr jungen, talentierten Herausforderer, für einen Fußballprofi noch sehr jung, eine total spannende Kombi. Dass du also jedem so ein bisschen den, ich bin ein großer Star-Wars-Fan, deswegen mache ich den Vergleich jetzt, den Padawan an die Seite stellst, den Padawan-Schüler, der dann lernen soll. Das finde ich total faszinierend und spannend. Im Kader bauen, das spricht auch ein bisschen dafür, was vielleicht auch die neue Strategie ist mit einer Katlin Krüger, die ja auch so ein bisschen mehr darauf achten soll, dass der HSV junge Spieler entwickelt. Haben wir aber auch schon zu Genüge letzte Folge drüber gesprochen. Ich mach's kurz, ich gehe komplett mit dir mit, ich habe es It-Faktor-Spieler genannt. Und das wäre Vieira. Der fehlt halt. Wenn der noch kommt, ist das für mich Stand heute die beste Gruppe. Oder eigentlich ist es auch jetzt schon die beste Gruppe im Kader. Absolutes Bundesliga-Niveau, sowohl als auf Backup-Position als auch auf Startelf-Position. Ich finde, es gibt wenig Mannschaften in der Bundesliga, vor denen wir uns mit diesem zentralen Mittelfeld verstecken müssen im Vergleich zu deren zentralen Mittelfeld.
Auf jeden Fall. Also das mag auch so eine gewisse Gefahr bergen, aber Rembeck und Sami Lokonga könnten auch bei anderen Bundesligisten durchaus Stamm spielen.
Ja, vielleicht passiert es auch irgendwann, aber dafür haben wir ja schon die Nachfolger, die jetzt im Kader, die wir dann aufbauen, ne? Gut, und dann gibt's was Neues für euch, denn dann machen wir jetzt einfach mal auch gleich die Ankündigung. Wir haben uns was Neues für die neue Saison überlegt und das ist jetzt hier der letzte Teil. Wir haben so ein bisschen Feedback von euch eingeholt bekommen und wir haben uns entschieden, dass in Zukunft dieser letzte Teil der Folge ein sogenannter kreativer Teil wird, wo wir mal ein Minigame machen, mal was ranken, vielleicht uns auch mal ein Thema dezidiert auch einfach rausgreifen, über das wir nochmal reden wollen. Oder im Pokal werden wir das so machen, dass das der Slot ist, wo wir die Pokalspiele besprechen in der Pokalwoche. Heute fangen wir ein bisschen witzig an, ein bisschen Gamification. Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Ben weiß noch nicht so viel. Ich habe sie mal ein bisschen gebrieft im Vorgespräch. Ich habe Briefs aber auch nochmal für euch. Und zwar geht das Spiel so. Ich habe hier auf dem Zettel vor mir, habe ich 5 Begriffe stehen, die ich hinkriegen muss, dass Ben sie errät. So ein bisschen wie bei Tabu darf ich immer ihm ein Wort nennen, was ihn dahin führen kann, aber nicht, dass nah genug am Wort dran ist, dass er es erkennt. Ich mache euch mal ein Beispiel, was nicht passiert, was ich Ben auch gemacht habe. Wenn jetzt auf meinem Zettel Kevin Keegan stehen würde, dann würde ich anfangen mit Maus, wegen Mighty Mouse. Dann würde Ben vielleicht das dann schon erkennen. Wenn das dann nicht erkennt, würde ich sagen Liverpool. Und dann würde man sich so ein bisschen in die Richtung vortasten. Der Kniff ist, wir haben für diese 5 Wörter, dass Ben die errät und ich das so gut beschreibe, dass Ben sie errät, haben wir 20 Wörter Zeit. Pro Wort, was nicht erraten wird oder generell, fällt halt ein Wort logischerweise weg. Und wenn wir auf 0 sind, haben wir zusammen verloren. Wenn wir es schaffen, bevor wir auf 0 kommen, haben wir gewonnen. Und ein weiterer Kniff, den ich Ben noch nicht gesagt habe, den ich erst jetzt sage, weil ich es vorhin vergessen habe. Ich darf ein Wort, was ich benutze, um einen Spieler zu oder eine Sache oder irgendwas um den Verein herum zu beschreiben, kein zweites Mal verwenden. Also okay. Selbst wenn ich jetzt hier 2 Stürmer hätte, dürfte ich nicht zweimal Stürmer sagen. Alles soweit klar, Ben?
Ja, ich hoffe, ich habe es verstanden.
Genau, ihr da draußen könnt auch mitraten. Wir versuchen das heute zum ersten Mal. Vielleicht wird es ganz lustig. Schauen wir mal. Also, wir haben 20 Wörter, Ben. Der erste Begriff, ich gebe dir ein Wort und du sagst mir, was du denkst, was sich dahinter verbirgt, ist 9.
Uwe Seeler.
Nee, Uwe Seeler ist es tatsächlich nicht. Dann sind wir bei 19 Wörtern. Der nächste Begriff ist Wolfsburg.
Robert Glatzel.
Ja, siehste, haben wir den ersten erraten, wir sind jetzt noch bei 18 Wörtern. Okay, das nächste Wort ist Wohnzimmer.
Volkspark.
Ja, ey, Ben, wir sind richtig gut. Aber das waren auch, sage ich ehrlich, 2 Worte zum Reinkommen. Habe ich bewusst so gewählt. Jetzt kommt ein sehr schwerer. Ich fange mal an mit Frankreich.
Das könnten jetzt viele sein, das könnte auch viel sein. Mhm. Aber du hast gesagt, dass es schwer ist, ne? Dann denke ich vielleicht ein bisschen weiter. Mhm. Ich darf wahrscheinlich auch keine Rückfragen stellen, so richtig?
Nee, ich darf nur die Wörter geben.
Loïc Favé.
Alter! Alter! Was? Was? Wenn ihr es auch erraten hättet, schreibt es in die Kommentare. Link ist in der Folgenbeschreibung. Sonst geht ihr jetzt bitte in den Folgenbeschreibung und schickt uns einmal den Applaus-Emoji für Ben, weil ich habe hier schon mir in meinem Hinterkopf 5, 6 andere Begriffe, mein nächster wäre zum Beispiel Seitenlinie gewesen, zurechtgelegt, um Ben das mitzugeben. Aber wir sind bei 17 und haben nur noch 2 Begriffe. Ich glaube, wir werden das gewinnen, Ben. Aber schauen wir mal. Erstes Wort ist, oder es sind 2 Wörter, aber nie wieder.
Zweite Liga.
Ja, wow. Wow, wir beide kennen uns anscheinend zu gut. Gut, 16 Wörter für den letzten Begriff. Vielleicht passt das damit. Wenn wir das jetzt nailen und jedem mit gefühlt einem Wort, ich glaube, bei Glatzel haben wir 2 gebraucht, dann feiere ich uns, dann müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall die Wörteranzahl drastisch reduzieren. Ich sage Fuß.
Jetzt ist es Uwe Seeler.
Ja! Benz! Da-da! Geil! So, ich hoffe, ihr hattet mit diesem kleinen Minigame genauso viel Fun wie wir. Ich hatte ja gedacht, wir brauchen mehr. Ich habe mit Absicht auf 20 erstmal gesetzt, weil ich war so, nachher machen wir so 10 und hauen total in den Sack und, ne? Aber Ben, Respekt. Ihr hört es. Hier kennt einer den HSV.
Wir evaluieren das jetzt mal. Aber ich glaube auch, vielleicht ein paar mehr Wörter.
Ja. Ein paar mehr Wörter oder ein bisschen weniger Wörterbudget. In beide Richtungen kann man ja drehen. Aber für die erste Runde war es auf jeden Fall launisch. Ich hoffe für euch da draußen auch. Man hat gesehen, der Mann sitzt hier zurecht in dem HSV-Podcast. Das ist hier, die Adelung hat er jetzt verdient. Ich mache gerade noch mal kurz Live-Recherche, ob mittlerweile das Trikot da ist. Das, falls es jetzt nur letzte Strohhalm sozusagen, bevor wir diese Folge beenden.
Das nächste Mal frage ich dich.
Ja, das machen wir so. Und es ist noch nicht da. Also, wir müssen uns alle weiter gedulden. Wir werden hier auf die Folter gespannt vom HSV, aber gut, das ist ja okay. Übrigens, Fun Fact, falls ihr es nicht gesehen habt, weil ich es gerade sehe auf der Social-Seite vom HSV, ihr könnt das neue Auswärtstrikot, weil in dem wird ja gespielt am Samstag, könnt ihr Match-Worn gewinnen von einem der Spieler. Dafür müsst ihr, glaube ich, bei irgendeiner Edeka-Verlosung mitmachen. Es ist ein bisschen genamerided. Sucht es einfach bei Social, da findet ihr es. Vielleicht gehört auch dann bald ein, ohne dass ihr dafür was bezahlen müsst, ein schönes blaues HSV-Trikot. Matchworn getragen mit echtem HSV-Spielerschweiß gehört dann euch. Das wäre doch was, oder, Bent?
Von Ferrari dann.
Ja, ich weiß nicht, ob das so vollgeschwitzt ist dann. Aber gut, wobei, es ist ein Testspiel. Gut, Bent, dann würde ich sagen, wir freuen uns aufs Volksparkfest. Wir freuen uns, da eine gute Zeit zu haben. Wir hoffen, viele von euch haben da auch eine gute Zeit. Und wir sprechen nächste Woche drüber, machen weiter mit dem Kadercheck und hoffen, dass wir dann endlich mal über einen Innenverteidiger oder über einen Rechtsverteidiger sprechen können. Oder über Fabio Vieira. Gut, dann Bent, wenn du nichts mehr hast.
Ich habe nichts mehr.
Würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
10,49 Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffiths Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen, ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie, trotzdem verstummten die Zweifel nicht, nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.